Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Die UBS verkleinert ihr Investmentgeschäft.
Man geht nicht weiter, solche Geschäfte zu machen, wenn die Kunden nicht mehr interessiert sind.
UBS-Chef Sergio Ermotti verspricht, so werde die Bank sicherer. Widerspruch im Asylrecht. Eine Rückkehr in die Heimat ist nicht zumutbar, Ferien aber schon. Der Bund ergreift Gegenmaßnahmen. Und neuer Streit um eine Daten-CD. Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen will wieder Bankdaten kaufen. Sehr zur Verwunderung der Schweiz. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Markus Amrain mit den Nachrichten.
Die UBS will ihr Investmentbanking schrittweise verkleinern. Das hat die Schweizer Grossbank bekannt gegeben am Investorentag, den die UBS jedes Jahr in New York durchführt. Als Folge der Verkleinerung des Investmentbankings baut die UBS bis Ende 2016 2000 Arbeitsplätze ab. Mit der neuen Strategie wird das weltweite Geschäft mit vermögenden bis ultrareichen Privatkunden zum Hauptpfeiler der UBS. Die Waadtländer SVP steigt mit ihrem Nationalrat Guy Parmelin in die parteiinterne Ausmarchung für einen zweiten Sitz im Bundesrat. Die SVP-Leitung des Kantons Waadt hat den 52-jährigen Weinbauern Parmelin einstimmig nominiert. Am Montag war bereits der Schaffhauser SVP-Ständerat Hannes Germann aufgestellt worden. Die SVP-Fraktion der Bundesversammlung entscheidet am 1. Dezember, wen sie neben Ueli Maurer aufstellen will. Die Schweiz will die Reisefreiheit für vorläufig aufgenommene Asylbewerber nach einem Jahr wieder einschränken. Der Grund sind Missbräuche. Vorläufig Aufgenommene haben nach Angaben des Bundesamts für Migration Besuche in ihrem Heimatland gemacht, also dort, wo sie angeblich an Leib und Leben gefährdet sind. Dadurch haben 100 Flüchtlinge ihren Status verwirkt und müssen die Schweiz nun verlassen. In Südfrankreich beschäftigt eine Korruptionsaffäre nicht nur die französische, sondern auch die Schweizer Justiz. Gemäß Medienberichten sind Schweizer Beamte nach Marseille gereist. Zudem wurden mehrere Millionen Euro blockiert. Im Zentrum der Affäre steht der sozialistische Politiker Jean-Noël Guérini. Er soll veruntreutes Geld in der Schweiz gewaschen haben. Guérini präsidiert den Generalrat des südfranzösischen Departements Bouches-du-Rhône und gehört dem französischen Senat an. In Italien hat der Senat der Regierung von Ministerpräsident Mario Monti mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. In seiner Antrittsrede hatte Monti zuvor ein umfassendes Reformprogramm für Italien vorgestellt. Als Pfeiler seiner Politik nannte Monti eine strenge Budgetdisziplin, wirtschaftliches Wachstum und soziale Gerechtigkeit. In Syrien sind die Kämpfe zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften weitergegangen, trotz der Bemühungen arabischer Diplomaten, eine Lösung des Konflikts zwischen der Opposition und Präsident Assad zu finden. Deserteure griffen nach Angaben von Oppositionellen weitere Stützpunkte der Armee an. Aus mehreren Orten wurden Razzien gemeldet. Etwa 10 Menschen sollen getötet worden sein. Der russische Außenminister Lavrov forderte beide Seiten auf, die Gewalt zu beenden. Seines Erachtens ist in Syrien ein Bürgerkrieg im Gang. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.771 Punkten, minus 1,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.378 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 91,97 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2392 Franken beziehungsweise zu 1,3481 Dollar. Das Wetter. Im Mittelland hat es zunächst Nebel mit einer Obergrenze um 500 Meter. Tagsüber wird es zunehmend sonnig bei einer Temperatur von 5 Grad. Sonst viel Sonnenschein bei 7 bis 11 Grad.
Kleiner und sicherer, so lautet die Strategie der UBS für die Zukunft. UBS-Chef Sergio Ermotti hat am Abend in New York den Investoren präsentiert, wie das gehen soll. Vor allem die Investmentbank wird abgespeckt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kuppler.
Komplett umgebaut wird die UBS zwar nicht, aber es sind doch einige bemerkenswerte Veränderungen, die der neue CEO Sergio Ermotti vornehmen will.
Wir werden unsere Risiken deutlich runterfahren. bei 50% bei der Investmentbank. So, ich glaube, es sind deutliche Schränkungen von unseren Risk-Weighted Assets, das heißt das Risiko der Bank.
Tatsächlich, die Investmentbank wird kräftig verkleinert. Die Risiken, gemessen an den sogenannten risikogewichteten Aktiven, werden praktisch halbiert, von momentan 300 Milliarden auf noch 150 Milliarden. Für die Belegschaft heißt das, in diesem Bereich werden in den nächsten Jahren insgesamt 2000 Stellen abgebaut. Vor allem hochkomplexe strukturierte Produkte oder auch verbriefte Produkte werden künftig nicht mehr angeboten. Das hat primär regulatorische Gründe, denn unter den neuen verschärften Eigenkapitalvorschriften sind diese Geschäfte schlicht nicht mehr lukrativ. Sergio Emotti weist aber noch auf einen zweiten Grund hin.
Zum Teil die Bedürfnisse von Kunden haben sich auch geändert heutzutage und man muss dementsprechend reagieren. So, man geht nicht weiter, solche Geschäfte zu machen, wenn die Kunden nicht mehr interessiert sind.
Die Investmentbank wird verkleinert. Stattdessen will der UBS-Chef die Vermögensverwaltung wieder ins Zentrum rücken, also das Geschäft, mit dem die Bank groß geworden ist. Will hier vor allem reiche Klienten in Asien zu UBS holen, aber auch das Schweizer Geschäft stärker pflegen, denn hier ist das Image der Grossbank am stärksten ramponiert. Diese Neuorientierung der Bank, vor allem das Gesundschrumpfen der Investmentbank, hat Auswirkungen auf die Gewinnziele der UBS. Die sind deutlich bescheidener geworden. So strebt Sergio Emotti bei der Eigenkapitalrendite künftig nicht mehr 20% an, sondern nur noch 12-17%. Doch es scheint, der Chef muss sich selber erst an diese im Vergleich zu früher doch deutlich tieferen Finanzziele gewöhnen.
Wir sind ab 12% zufrieden, wenn das Marktumfeld nicht gut ist. Wenn die Marktumfeld gut ist, wir haben ein Ziel auf 17%.
Die größte Überraschung war gestern in New York die Ankündigung, dass die Aktionäre schon für dieses Jahr wieder mit einer Dividende rechnen dürfen. Emottis Vorgänger Oswald Grübel hatte die Dividendenzahlungen bis auf Weiteres eigentlich gestoppt, weil er mit dem Geld lieber das Eigenkapitalpolster der Bank aufstocken wollte, und zwar möglichst zügig. Hier geht Sergio Emotti einen anderen Weg. Er ist überzeugt, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Daran ändere auch das derzeit doch sehr garstige Umfeld für Banken nichts.
Ja klar, ich glaube, dass andere Banken bezahlen auch Dividenden so und sie sind auch in schwierigen Situationen.
Deshalb soll es jetzt in einem ersten Schritt mal 10 Rappen pro Aktie geben. Sergio Emotti hofft, dass die UBS mit dieser gestern präsentierten Strategie endlich aus den negativen Schlagzeilen herauskommt.
Guy Parmelin ist SVP-Nationalrat für den Kanton Waadt. Nun möchte er Bundesrat werden. Der Vorstand seiner Kantonalpartei hat ihn am Abend offiziell als Kandidaten vorgeschlagen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Der Bauer und Weinbauer wohnt in Bürsin, einem 800-Seelendorf zwischen Lausanne und Genf. Dort saß er im Gemeindeparlament, bevor er Grossrat wurde. 2003 schaffte er den Sprung in den Nationalrat. In der SVP ist er Spezialist für soziale Sicherheit. Der Waadtländer sorgt sich also um das Loch in der AHV.
Ich denke, man muss jetzt wieder diskutieren vom Umwandlungssatz.
Der 52-Jährige befürwortet auch ein flexibles Rentenalter, aber nur nach oben. Guy Parmelin sitzt ebenfalls in der Energiekommission des Nationalrates. Dem Atomausstieg steht er kritisch gegenüber. Er ist auch Mitglied des Initiativkomitees gegen Masseneinwanderung. Noch vor 10 Jahren, als Präsident der SVP Waadt, kritisierte Guy Parmelin Christoph Blocher scharf. Nur dessen Meinung zähle, Blocher führe die Partei kommunistisch. Heute ist die Kritik verstummt.
«Ich bin auf der Linie vom Schweizer Partei»,
sagt Guy Parmelin. Bald muss die Fraktion entscheiden, ob sie mit ihm ins Rennen um einen Bundesratssitz steigt.
Vorläufig Aufgenommene. Hinter dieser Bezeichnung stehen Menschen, deren Asylgesuch zwar abgelehnt wurde, die aber nicht zurückgeschickt werden können, zum Beispiel, weil in der Heimat Bürgerkrieg herrscht. Seit einem Jahr dürfen vorläufig Aufgenommene frei reisen, auch ins Ausland. Nun hat sich gezeigt, einige von ihnen reisen in ihre Heimat, also dorthin, wo eine Rückkehr nicht zumutbar sein soll. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Seit rund einem Jahr dürfen vorläufig Aufgenommene ohne Angaben von Gründen ins Ausland reisen. Sie nutzen das aber nicht nur für Ferien und Ausflüge, sagt Michael Klauser beim Bundesamt für Migration BFM.
Da haben wir festgestellt, dass es Missbräuche gibt. Es gibt Leute, die auch in ihr Heimatland zurück reisen oder zurückgereist sind, genau in dieses Land, wo sie angegeben haben im Asylverfahren, dass sie den Schutz bedürfen und nicht mehr in diesem Land leben können.
Das stehe im Widerspruch zu ihrem Status in der Schweiz und zur Tatsache, dass vorläufig Aufgenommene zu Beginn oft Sozialhilfegelder bezügen. Stoßend sei das, sagt auch David Keller, der die Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden präsidiert.
In diesen Fällen muss aus unserer Sicht die Aufenthaltsbewilligung überprüft und wohl auch in vielen Fällen entzogen werden.
Das ist auch geschehen, wie BFM-Sprecher Klauser sagt.
In rund 2500 Fällen reisten Personen, die vorläufig aufgenommen wurden, und in rund 100 Fällen wurde dann diese vorläufige Aufnahme aufgehoben. Auf Einzelfälle können wir nicht eingehen, was die Gründe waren.
Von den über 300.000 Menschen, welchen die Schweiz vorläufig Schutz gewährt, reiste also fast jeder Zehnte. Und rund 100 Personen haben mit einer Reise in ihr Heimatland ihren Status verwirkt und müssen die Schweiz verlassen. Um welche Nationen es sich handelt, dazu gibt der Bund keine Auskunft. Laut Experten soll es sich aber vor allem um den Irak, die Türkei und die Länder des Balkans handeln. Um derartige Reisen zu unterbinden, reagiert der Bund nun.
Man will diese Reiseverordnung wieder ändern. Die Arbeiten, die laufen jetzt. Wir gehen davon aus, dass diese Reiseverordnung 2012 geändert werden kann.
Konkret soll das Reisen für vorläufig Aufgenommene wieder nur in Ausnahmefällen und nach einer genauen Überprüfung der Gründe bewilligt werden. Während dies die kantonalen Migrationsbehörden begrüßen, zeigt die Schweizerische Flüchtlingshilfe wenig Freude. Sprecher Adrian Hauser sagt:
Wir begrüßen das grundsätzlich nicht. Diese Bestimmung betrifft ja nicht nur Reisen ins Herkunftsland, sondern auch Reisen ins umliegende Europa. Und es gibt viele vorläufig Aufgenommene hier, die Verwandte haben in Nachbarländern. Und für uns gibt es keinen ersichtlichen Grund, dass diese ihre Verwandten nicht besuchen können.
Wie strikt die Vorgaben von Bund und Kantonen künftig sein werden, das nächste Jahr wird es zeigen.
Und wieder wollen deutsche Steuerfahnder eine Daten-CD kaufen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen sucht Beweise gegen deutsche Hinterzieher, die ihr Vermögen auf einer Schweizer Bank versteckt haben. Doch diesmal ist es etwas anders. Deutschland und die Schweiz haben unterdessen ein Steuerabkommen unterzeichnet und darin steht, dass deutsche Steuerbehörden sich künftig nicht mehr aktiv um solche Quellen bemühen. Ein heikler Fall, sagt unser Korrespondent Kaspar Selk in Berlin.
Das Steuerabkommen ist noch nicht ratifiziert, es ist noch nicht rechtskräftig, aber es ist unterschrieben. Es binde damit bereits beide Seiten bei dem, was sie tun, bis das Abkommen gültig oder dann halt abgelehnt sei, sagt die Schweizer Seite und wundert sich sehr über den Schritt der Steuerfahnder in Nordrhein-Westfalen. Eigentlich, streng genommen, bahne sich hier schon eine Art Vertragsverletzung an. Nur mit der Ruhe, entgegnet sinngemäß das deutsche Finanzministerium, es sei noch gar nichts passiert. Bevor ein Bundesland einen solchen Schritt, den Ankauf eines solchen Datensatzes, unternehme, finde immer eine Rücksprache mit dem Ministerium in Berlin statt. Es habe aber keine Anfrage stattgefunden, woraus man schließen könne, dass auch nicht spruchreif sei. Und zudem, eine CD, die angeboten wurde, einfach mal prüfen, heiße ja nicht, sich aktiv um solche Daten zu bemühen. Unsere Frage, ob aber mit einer Zahlung für solche Daten dann nicht doch eine Aktivität verbunden sei, also ein Bruch der Zusage, nicht aktiv zu werden, wollte man offen lassen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn Nordrhein-Westfalen dem Ministerium in Berlin ankündigt, man wolle die Daten wirklich kaufen, entsteht beim Bund eine schwierige Situation. Das Ministerium Schäuble geht nämlich auch davon aus, dass die Parteien sich nach einer Unterschrift zwischen zwei Staaten so verhalten sollten, wie der Vertrag das vorgebe. Selbst wenn man nicht ausdrücklich von einer Rechtspflicht sprechen wollte. Das heißt, man wird Nordrhein-Westfalen dringend von diesem Kauf abraten. Nur regiert in Düsseldorf ein SPD-Finanzminister, der von diesem Steuerabkommen rein gar nichts hält, dem es recht wäre, wenn der Vertrag scheitert oder deutlich verbessert würde und der gerade deswegen geneigt sein könnte, mit einem Datenkauf für Druck auf beide zu sorgen, auf Berlin und auf Bern.
Kaspar Selk. Soweit heute Morgen. Unsere Frühinformationen gibt es auch als Podcast unter der Adresse das.ch. Für die Inhalte heute ist Daniel Eisner verantwortlich. Mein Name ist Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.